Ich möchte auch von meiner Seite mich ganz herzlich bei allen Frauen und Müttern bedanken. Auch bei meiner, die jetzt natürlich nicht hier sein kann, leider. Es ist wunderbar zu sehen, wie fürsorglich sie ein ganzes Leben lang da sind für einen. Wie so viel Zeit und Geduld aufbringen, jede Menge Verständnis und Fürsorge einfach immer wieder zeigen und sich investieren einfach in uns. Doch all dies ist nur ein Schattenbild auf ihre eigentliche Liebe. Da steckt so viel mehr noch. Und das ist so schön zu sehen, so viel tolle, wunderschön aussehende Frauen heute Morgen hier zu haben. Und es gibt eine Anekdote, und da heißt es, Nelly fragt, Mama, warum willst du nicht mit mir spielen? Weil ich keine Zeit habe. Mama, warum hast du keine Zeit? Naja, ich muss arbeiten. Und warum arbeitest du? Ja, ich muss ja auch Geld verdienen. Aber warum verdienst du denn Geld? Naja, um dir Essen zu geben. Dann sagte Nelly, Mama, ich habe keinen Hunger. Ein Zitat von Sigmund von Radecki. Wir wissen, worauf es im Leben immer ankommt. Ob du Mutter, ob du Vater, ob du Sohn oder Tochter bist, uns geht es immer um Beziehung. Ist doch so, oder? Und Gott geht es auch um Beziehung. Und genau darum schreibt auch der Prophet Jesaja im 40. Kapitel, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Gottes Mitteilung an uns ist ihm so wichtig, dass er für immer Gültigkeit haben wird. Das ist auch ein Vorrecht, zu hören, was Gott mit uns vorhat. Er hat uns ein Wort gegeben und das findet er so wichtig, dass er dem immer Gültigkeit verschaffen hat. Es wird nie ein Strich vergehen von seinem Wort. Nie irgendein Satz weggelassen werden von der Verheißung, die er über dein und mein Leben ausgesprochen hat. Gott ist an Beziehungen interessiert. Doch mal die Umkehrfrage, wird schon Gott seine Worte an uns für so wichtig empfindet, wie viel mehr sollten wir dann seine Worte auch wichtig nehmen und ernst nehmen? Wisst ihr, für uns Christen ist es da eigentlich ziemlich praktisch und einfach. Wir glauben einfach an Gott. Natürlich kommt Glaube nicht von ungefähr, sondern aus dem Hören der Worte Gottes. Aber für den, der nicht Christ ist, der noch nicht sein Leben unter die Herrschaft Jesus Christus unterstellt hat, wird das mit dem Glauben und der Bibel ein bisschen komplizierter. Er braucht Jesus Christus, ganz klar. Doch Jesus wurde am Kreuz als Verbrecher verurteilt, um deine und meine Verbrechen auf sich selbst zu laden. Und alles, was wir tun müssen, ist seine Vergebung in Anspruch zu nehmen, ist zu sagen, ja Herr, Jesus, komm du in mein Leben, besitze du mich. Danke für deine Vergebung. Lade ihn noch heute ein, wenn du das noch nicht in deinem Leben getan hast, denn du verpasst was. Fazit dem Ganzen ist eigentlich, dass es keinen Glauben ohne Jesus geben kann. Und somit auch keine Predigt ohne Jesus und nicht ohne Herausforderung für uns Glaubende. Wenn wir schon von Glauben reden, liebe Geschwister, wenn wir von unserem Herrn Jesus reden, dann reden wir auch von Gemeinde. Wie jeder funktionierende Körper braucht auch die Kirchengemeinschaft einen Kopf. Und den möchte Jesus sein. Im ersten Buch Mose lesen wir von der Schöpfung und dort heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, und Gott sprach. Und diese Worte, die haben Kraft. Das, was er gesprochen hat, ist geschehen. Das, was er ausgesprochen hat, hat sich gezeigt. Wir sehen es jeden Morgen, wenn die Sonne scheint. Das, was er sagt, es werde Licht, das sehen wir. Wir verstehen zwar nicht, warum es scheint und die Sonne und überhaupt und woher und wohin, aber es ist da. Seine Worte haben Macht. So hat auch Jesus seiner Gemeinde ein Wort hinterlassen, eine Anleitung, wie er sich Gemeinde vorgestellt hat. Und heute Morgen soll es um eine spezielle Form von Einleitung gehen oder Anleitung gehen, nämlich die Anleitung für die Praxis der Geistesgaben in der Gemeinde. Das wird heute Morgen unser Thema sein. Und ich möchte mit uns zusammen 4 Punkte anschauen aus dem 1. Korintherbrief, die für uns essentiell wichtig sind, um einen, wie soll ich sagen, einen gut gestalteten, segensreichen, ermutigenden Gottesdienst zu erleben. Und das jeden Sonntag. Ich möchte mit meinem ersten Aspekt heute Morgen beginnen, der vom höchsten Gut des Gottesdienstes spricht. Was ist das höchste Gut? Was ist das Tollste, das Wichtigste, das Größte an einem Gottesdienst? Ich möchte mal aus dem 1. Korinther Kapitel 14, Vers 26 lesen. Wie sieht es aktuell in euren Zusammenkünften aus, liebe Geschwister? Wenn ihr euch trefft, soll es euch an nichts Wesentlichem mangeln. Vielmehr sollt ihr euch gegenseitig mit geistlichen Liedern ermutigen, für einen christlichen Lebenswandel anspornen und so weiter. Weitere Geistesgaben werden später noch aufgeführt und alles das soll euch zur Ermutigung dienen. Wow. Hier finden wir dreierlei Aspekte, die wir besprechen können. Einmal, wie das Beisammensein in der Gemeinde für uns zum Segen wird. Was möchte Paulus denn sagen, wenn er schreibt, ihr sollt alle ermutigt werden? Was ist Ermutigung? Was stellen wir, du und ich, uns von Ermutigung vor? Ein anderes Wort für Ermutigung hier in diesem Kontext wäre vielleicht Trost in schwierigen Lebenssituationen oder wenn wir verletzt worden sind. Man kann es aber auch mit Ermahnung übersetzen, wenn wir unsere Lebenseinstellungen neu justieren dürfen und auf Jesus Christus ausrichten dürfen. Es darf aber auch eine Einladung sein und so übersetzt werden, die rettende und freimachende Botschaft von Jesus Christus in unserem Umfeld weiterzuerzählen. Ermutigung ist so vielseitig. So, warum treffen wir uns zu einem Gottesdienst? Um ermutigt zu werden. Die Gemeinde ist der Ort der Ermutigung. Auf vielfältige Art und Weise, durch verschiedene Geistesgaben, werden Sie nachher einzeln mal anschauen, durch die Geistesgaben, wie sie in unserem Gottesdienst einfach zur Essenz kommen, wie sie Frucht bringen in unserem Leben. Zum Beispiel schreibt Paulus, dass der, welcher prophezeit, größer ist als der, der nur in Sprachen redet. So, wir sehen hier den Fokus. Es geht Gott und es geht auch Paulus hier darum, dass alle ermutigt werden. Wir wissen, dass Sprachengebet natürlich auch eine Gabe ist, die uns selbst ermutigt. Aber hier spricht Paulus von der Prophetie. Das ist das, was die Gemeinde von Grund auf, egal wer gerade hier sitzt, immer ermutigt. So ist die Frage an uns heute Morgen, wie können wir ganz praktisch Trost, Ermutigung und vielleicht auch Zurechtweisung in verschiedenen Bereichen in unserer Gemeinde, ja in unserem Alltag erleben? Ich möchte nochmal auf das, was Ramona heute in der Einleitung gesagt hat, zurückkommen, nämlich auf diese Grundlage. Die Grundlage ist nämlich unsere tägliche Beziehung mit Gott. Die tägliche Zeit, die wir mit Gott investieren. So schrieb zum Beispiel der römische Staatsmann und Philosoph Lucius Annaeus Seneca: Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Was für eine Wahrheit steckt dahinter. Ich weiß, wir haben alle sehr zu kämpfen mit unserer Zeit. In unserer heutigen Gesellschaft ist es wirklich nicht mehr einfach, sich ein gutes Zeitmanagement auf die Beine zu stellen, in denen man, ja, in denen alle zufrieden sind, mit denen man Kontakt hat und trotzdem nichts vernachlässigt. Und auf dieser Grundlage der Beziehung mit Gott dürfen wir etwas drauf aufbauen. Das ist auch kein Ersatz, sondern die Grundlage ist unsere einzige Beziehung mit Jesus Christus, die wir pflegen. Und das ist, wenn wir regelmäßig einen Gottesdienst in eine Gemeinde besuchen. Ist, wenn wir regelmäßig uns mit Personen treffen, mit Freunden treffen, mit Vertrauensleuten treffen, mit denen wir uns austauschen können. Und als Aufbau über deine Beziehung mit Gott kann es auch eine Gebetsstunde tun. Auch das ist sehr wichtig. Und auch das weiß ich sehr zu schätzen. Aus meiner Heimatgemeinde habe ich es immer sehr genossen, nach meinem langen Arbeitstag nach Hause, in die Gemeinde nach Hause zu kommen und mit meinen Brüdern und Schwestern einfach eine Zeit des Gebets zu haben, einfach mein Herz auszuschütten meine Gedanken freien Lauf zu lassen, abzuschalten. Wow, das war immer ein Segen für mich. Und ich möchte wirklich an uns appellieren heute Morgen. Besucht die Gebetsstunden. Trefft euch auch ohne Gebetsstunde in euren Häusern und Wohnungen. Gott und Paulus, wie er hier auch schreibt, möchte, dass wir alle ermutigt werden. Und dafür dürfen wir auch selbst was tun. Ein zweiter Aspekt, neben dem Aspekt der Ermutigung, den wir aus der Lesung vorhin entnommen haben, ist Lobpreis und Lehre. Lobpreis im Sinne von Liedern, von Gesang. Und ich finde es schön, dass wir das in unserer Gemeinde so eingebürgert haben, diese Liturgie zu haben, Lobpreis und dann Lehre oder Predigt und dann wieder Lobpreis. Es ist schön, dass wir diese Aspekte, wie sie auch Paulus hier im Text ganz klar aufzeigt, sie schon praktizieren, so in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie man so schön sagt. Doch Lobpreis meint eigentlich von der Grundaussage weit mehr als einfach nur Lieder singen. Im Grundtext und wie in fast jeder Übersetzung wird mit Psalm dargelegt. Das Wort Psalm meint aber an dieser einzigen Stelle im ganzen 1. Korinther und im ganzen Neuen Testament auch nicht einen alttestamentlichen Psalm wie etwa von König David. Nein, er meinte ein eigen inspiriertes Liedgut. Du darfst selber Lieder schreiben. Und ich möchte mal an uns als Gemeinde appellieren, wir heißen Gospelhaus Babenhausen. Wisst ihr, was Gospel eigentlich bedeutet? Es kommt von dem Altenglischen und bedeutet God's Spell. Also Gott redet, gute Nachricht. Und wenn Gott redet und wir uns das Haus, in dem Gott redet, nennt, nämlich Gospelhaus, dann dürfen auch wir wissen, dass Gott zu dir und zu mir redet. Ich liebe es, Lieder zu singen, die ich vielleicht auf meinem MP3-Player oder auf meinem Computer zu Hause habe und ich sonst nur kaufen kann und ich sie hier hören darf. Aber wie schön ist es auch, eigene Lieder zu vernehmen, eigene Lieder, die geschrieben werden hier im Gospelhaus. Es wäre, glaube ich, sehr erfreulich auch für Gott, wenn er sieht, wow, sie nennen sich Gospelhaus. Wir nennen uns so, weil wir eine gute Nachricht haben. Und die wollen wir nicht nur in der Predigt weitergeben, sondern auch in Liedern, auch im Lobpreis. Doch was ist nun Lobpreis? Lobpreis führt uns in die Gegenwart Gottes. Jedes Mal, wenn wir uns auf ihn einlassen, er führt uns zu sich. Lobpreis macht uns auch frei von Sorgen und Krankheiten und wir loben Gott für alles, was er uns Gutes getan hat. Aber Lobpreis dient auch dazu, unser Herz Gott einfach auszuschütten. Wir dürfen sein, wie wir sind. Keine Masken, keine Verstellung. Im Lobpreis dürfen wir sein, wie wir sind. Und letztlich ist Lobpreis aber auch ein Stück himmlische Herrlichkeit hier auf dieser Erde. Wir dürfen schmecken von dieser Ewigkeit, in der wir Gott einst begegnen werden und für immer sein werden, schon jetzt und hier. Und da dürfen wir nie genug von haben und nie denken, das war's schon. Wir dürfen stets aufmerksam sein und darauf warten und mehr erwarten, was Gott tun möchte. Aber auch hier im Aspekt der Lehre, was meint denn Paulus, wenn er so schön sagt, für einen christlichen Lebenswandel sollt ihr euch anspornen, sollt ihr euch ermutigen. Denn der Lebenswandel, der folgt ja nur daraus, dass wir eine Lehre haben, dass wir wissen, wonach wir wandeln sollen, wonach wir uns ausstrecken, wonach wir uns anspornen sollen. So heißt es zum Beispiel im 4. Kapitel von Hosea, dass Gott davon sagt, wie sein Volk aus Mangel an Erkenntnis zugrunde geht. Man könnte hier Erkenntnis und Lehre vielleicht mal als Synonym gebrauchen. Aber wer hat nicht von uns unter Lehre etwas Trockenes, Langweiliges und Fruchtloses gerade irgendwie tief in sich wahrgenommen? Lehre hört sich so langweilig und trocken an. Aber nein, es ist alles andere als das. Denn was meint Lehre? Es meint fest gegründet in der Botschaft von Jesus Christus zu sein. Punkt. Darüber gibt es hinaus keine Lehre. Aus der leitet sich sehr viel ab, das ist richtig. Aber Jesus Christus ist unser Fundament, ist unsere Lehre, ist die einzige Wahrheit. So war Jesus Christus Sohn Gottes, ist Mensch geworden, erlitt einen qualvollen Tod, stand am dritten Tag auf, ist in den Himmel hinaufgefahren und hat den Vater gebeten, uns seinen Geist zu schicken. Und durch seinen Geist ist er selbst wieder anwesend. Er ist nicht im Himmel und dort geblieben, durch seinen Geist ist er hier mitten unter uns. Und das ist ein Vorrecht. So, ich möchte wirklich um diese Wichtigkeit im Gottesdienst appellieren. Der Gottesdienst ist nicht nur ein Ort, an dem wir uns treffen, uns hinsetzen, ein paar Lieder singen, ein paar Worte hören und wieder aufstehen. Der Gottesdienst darf lebendig sein. Er darf so sein, wie du und ich ihn uns vorstellen in gewisser Maßen und auch wie uns die Schrift es hier uns zeigt. Geprägt von Lobpreis und von wirklich guter Lehre, die uns zu einem christlichen Lebenswandel anspornt. Warum ist Gemeinde so wichtig dafür? Ich kann doch auch zu Hause mir eine gute Predigt anhören und auch zu Hause eine gute Lobpreis-CD reinschmeißen. Wow, ich liebe auch das, es ist wunderbar. Aber wenn es zu einem Lebensstil wird, dass ich Gemeinde nicht besuche und mich lieber zu Hause, wenn ich die Wahl denn habe, bleibe, dann kann es schnell passieren, dass ich vom Glauben eigentlich auf Abwege komme, weil mir die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten fehlt und somit Korrektur und keine Ermutigung irgendwie da Platz finden kann. Korrektur ist eine wichtige Sache. Dafür haben wir uns als Gemeinde. Dafür sind wir ein Leib, wie uns auch Paulus so beschreibt. So, es gibt kein besseres Umfeld für einen Christen als eine lehr- und lobpreisorientierte Gemeinde. Es gibt nichts Besseres. Du kannst suchen, wo du willst. Wie können wir es aber konkret anwenden? Wir wissen ja, dass wir es anwenden sollen. Wir wissen ja, wir sollen dies oder jenes, aber es geht nicht um unsere Leistung heute Morgen. Es geht darum, wie wir es von unserem ganzen Herzen aus tun können. Wie können wir dazu beitragen, dass wir in der Lehre von Jesus Christus tiefer hineinkommen? Eigentlich ganz einfach. Es gibt so ein Kinderlied, das habe ich früher in der Kinderstunde immer so gern gesungen. Und das geht so. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Bete jeden Tag, bete jeden Tag. Kennt ihr das? So, und das hat mich auch nachhaltig geprägt. Die Bibel an sich ist wirklich ein Wort, das so tief ist, du wirst es nie, auch wenn du es auswendig kannst, du wirst es nie in vollen Zügen ergreifen. So umfangreich ist es. Aber du darfst darin dich forschen, du darfst darin lernen, du darfst darin dich vorbereiten für auch den Gottesdienst. Und darauf hinaus, darüber hinaus, über deine stille Zeit mit Gott, wo du im Gebet laut oder leise, wie du es möchtest, aber auch wie du in der Zeit deiner Bibel lese, bist darüber hinaus auch im Gottesdienst Ermutigung erwarten. Du darfst und du sollst im Gottesdienst Lehre erwarten, die dich in deinem Glauben weiterbringt, die dich an den Aspekten des Lebens feiner justiert, in denen du noch vielleicht Korrektur brauchst, in denen du gerade Trost brauchst, in denen du einen Zuspruch benötigst. Aber auch der Hauskreis und die Hauszellgruppen, gerade die sollen für uns auch zur Ermutigung beitragen, wo wir auch unsere Fragen loswerden dürfen, wo wir einander uns trösten können im Gebet und einfach füreinander da sein können. Ich glaube, das ist Gott auch ganz wichtig. Eben unseretwegen, alles unseretwegen. So, wir haben nun gehört, dass Ermutigung das höchste Gut des Gottesdienstes ist. Lobpreis und Lehre sind also Grundlage jeden Gottesdienstes. Aber ist das alles? Lasst uns mal einsteigen in die Geistesgaben. Und so möchte ich zum zweiten Punkt von heute Morgen kommen, vom praktischen Nutzen des Sprachengebetes und der Prophetie. Wie Sprachengebet in der Gemeinde zum Segen für alle wird. Ich möchte weiter einen Text lesen im 1. Korinther 14, Vers 27 und 28. Wie bereits erwähnt, wenn ihr öffentlich in der Versammlung in Sprachen reden möchtet, dann sollen dies nur zwei oder höchstens drei von euch tun und vor allem nacheinander. Und am Ende soll es nur ein einziger deuten. Sollte aber keiner da sein, der die Gabe hat, Sprachengebet zu deuten, dann soll der andere auch nicht öffentlich reden und ausschließlich für sich selbst und zu Gott. bisschen längerer Text, aber wir werden ihn analysieren und zusammen anschauen, was das konkret für uns heute Morgen bedeutet. Lass uns vielleicht gerade mit dem ersten Bereich anfangen, dem Sprachengebet. Sprachengebet dient der Gemeinde. Jetzt denken wir aber wenn ich jetzt in Sprachen bete, es versteht ja auch keiner. Wie kann es der Gemeinde dienen? Apostel Paulus erwähnt auch im 14. Kapitel, dass er mehr in Sprachen betet als die ganze Gemeinde. Das hört sich lustig an, ne? Diese übertrieben wirkende Sprache soll aber zum Ansporn dienen. Wir sollen in Sprachen beten. Paulus schreibt aber auch, dass Prophetie, wie bereits vorhin erwähnt, weitaus wichtiger für die Gemeinde ist als Sprachengebet. Es sei denn, sie wird gedeutet, damit alle verstehen, was gemeint ist. Wir wissen aber auch, dass Sprachenrede und all die anderen Gaben eines Tages aufhören werden. Und wir wissen aber auch, was von den Dingen, die Gott uns gibt, bleiben wird. Die Gaben werden weg sein, aber drei Dinge werden bleiben. Und das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Worunter Liebe die größte ist. So wie lässt sich Sprachengebet in unserer Gemeinde konkret anwenden? Wie kann ich liebevoll die Gaben des Geistes praktizieren in der Gemeinde? Ohne ein Anstoß zu sein für meinen Bruder, für meine Schwester, für einen Nichtchristen auch. Es ist ganz einfach. Es ist ein Gebet entfernt und dann, was Gott tut, natürlich. Und zwar, dass wir darin wirklich tief uns im Gebet verankern und sagen, Gott, ich wünsche mir die Gabe der Deutung. Ich wünsche mir, dass wir die Sprachenreden auslegen können. Dass es zur Ermutigung für uns wird, nicht nur zur Selbstauferbauung, wie es Apostel Paulus sagt, sondern dass es für alle gut wird. Das erfordert Mut. Wer von uns würde sich trauen, in Sprachen laut zu beten und zu hoffen, jemand ist da, der es auslegen kann? So, wenn Gott uns dazu drängt, in Sprachen zu reden, dann sollen wir auch keine Angst davor haben. Gott wird dafür sorgen. Und gerade auch bei denjenigen, der noch nicht dachte, er könnte Sprachen auslegen, kann Gott gerade jetzt gebrauchen. So, ihr seht, worum es geht. Es geht schlichtweg um die Offenheit, ob Gott das tun kann, was er tun möchte. Natürlich kann Sprachengebet auch ohne Deutung für sich laut am Platz gesprochen werden. Aber wenn es wirklich um die Öffentlichkeit geht, wie jetzt hier vorne am Mikrofon vor allen, dann sollte man sich, wenn man nicht klar von Gott weiß, dann trotzdem sicher sein, es gibt jemanden, der sie auslegen kann. So, ein anderer Aspekt. Zwei oder drei sollen nur in Sprachen beten. Es sollen nur eine auslegen und sollen alle nacheinander reden. Wie kann man das verstehen? Wieso nur zwei oder drei? Also Paulus schreibt das an die Gemeinde in Korinth und die waren sehr geprägt von diesem alttestamentlichen Synagogengottesdienst. Eine Synagoge war so gebaut, dass es gar nicht so viel Platz hatte, um dann irgendwie so viele Leute gleichzeitig zu Wort kommen zu lassen oder nacheinander. Und aufgrund der Ordnung, die Paulus so für richtig gehalten hat, sagte er zwei oder drei. Ich glaube aber, dass wir auch fünf oder sechs Leute haben sollen, die hier vorne in Sprachen beten sollen und es soll ausgelegt werden. Oder wie viele Leute auch immer eben Gott anspricht, es zu sagen. Wichtig für Paulus ist also ganz klar die Ordnung, dass wir es nacheinander tun und nicht alle auf einmal. Okay, das Sprachengebet haben wir jetzt durch. Jetzt kommen wir zum Prophetiebereich, wie Prophetie in der Gemeinde zum Segen für alle wird. Da lesen wir auch mal einen Vers, nämlich gerade den darauf folgenden in Vers 29. Ich will aber, dass eure Propheten reden, aber nur zwei oder drei. Und der Rest der Gemeinde soll darüber ein Urteil fällen. Also ihr seht, dieses zwei oder drei, das zieht sich einfach bei Paulus entlang. So, was meint Paulus hier? Prophetie soll und darf nicht zu kurz kommen. In keinem Gottesdienst, in keiner Gemeinde. Noch so klein, noch so groß sie sein mag. Auch im Hauskreis. Ob da jetzt nur 10 da sind oder nur 2 oder vielleicht sogar 20. Gott möchte immer reden und sich mitteilen. Das haben wir zur Stelle im Jesaja vorhin gehört. Sein Wort hat ewig Bestand. Er hält daran fest. So Prophetie, was möchte es sein in unserer Gemeinde heute? Es möchte ermutigend sein, es möchte ermahnend, wegweisend und auch tröstend sein. Also ihr seht wieder den gleichen Aspekt, wie ihn Paulus in Vers 26 schon angedeutet hat, nämlich dass alles zur Ermutigung und zur Erbauung dienen soll. So auch die Prophetie. So wird Jesus auch immer darin hervorgehoben, wenn es dabei geht, nie um den Propheten selbst, sondern um Gott, der spricht. So hat die Prophetie schon im Alten Testament auf das Kommen Jesu, auf die Kennzeichen der Endzeit, auf die Wiederkunft Jesus und im Neuen Testament durch Apostel Johannes auch auf die Ewigkeit und das neue Jerusalem immer wieder hingewiesen. So Prophetie hat auch eine zukünftige Schau. Ich glaube, dass Gott Prophetie auch für die Gemeinde geschaffen hat, damit wir wissen, was auf uns wartet, damit wir uns vorbereiten und wappnen können für Dinge, die noch vor uns stehen als Gemeinde. Und wir nicht blind laufen und auf einmal ist der Abgrund vor uns, sondern wir uns von Gott durch Propheten vorbereiten lassen, uns klar zu zeigen, uns in Weisheit und Einsicht zu lehren, wie gehen wir damit vor, was sollen wir tun. So, Prophetie ist erwünscht. Gott möchte das, dass wir uns danach ausstrecken und Gott wird es schenken. Aber nicht damit, dass wir uns dadurch Druck bereiten und irgendwie versuchen, krampfhaft irgendwas zu tun aus eigenen Worten, irgendetwas hervorzubringen, was vielleicht prophetisch klingen mag. Du brauchst davor keine Angst haben. Gott wird dir Worte geben und Gott wird dir auch eine Beurteilung dazu geben, ob es von ihm ist oder eben vielleicht nur unsere Worte gewesen sind. So, die ganze Gemeinde soll dann, wenn eine Prophetie da war, beurteilen. Wer mag das schon? Charles Caleb Colton hat mal gesagt, Prüfungen sind deshalb so scheußlich, weil der größte Trottel mehr fragen kann, als der klügste Mensch je zu beantworten vermag. Aber nein, das gilt nicht für uns. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wirklich Gott durch uns geredet hat, haben wir ihn auf unserer Seite und wir wissen, dass wir demnach die Wahrheit gesagt haben, weil Gott hinter uns steht. Gott ist mit uns. Ganz egal, wie andere dich schief angucken oder dir was sagen, wenn Gott geredet hat, dann ist es gut so. Unser Fazit hier bei unserem zweiten Punkt ist also, Sprachengebet und Prophetie sind beide gemeinderelevant und müssen gedeutet und beurteilt werden. Es geht noch weiter. Im dritten Aspekt möchte ich vom praktischen Nutzen der Offenbarung und Weissagung sprechen. Und jetzt konkret einmal Vers 30 lesen, auch im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wenn aber einer von euch die Gabe hat, ein besonderes Geheimnis von Gott weiterzugeben, also eine Offenbarung bekommen hat, dann soll der Erste schweigen und sich wieder hinsetzen. Hier ist eigentlich klar, hier bedarf es kaum einer Auslegung, denn es ist klar, wie die Struktur sein soll, wie sich das Gott so vorgestellt hat. Aber eins sollten wir darin auch wirklich aufmerken. Offenbarung soll immer die erste Priorität haben. Wenn du etwas von Gott bekommst, eine Offenbarung bekommst, etwas, was du auch so empfindest, dass das die ganze Gemeinde mitkriegen muss, dann sollst du den Vorrang haben, sagt Paulus hier, wieder mit dem Ziel, dass alle ermutigt werden. Die Weissagung ist ähnlich. Weissagt euch alle auch gegenseitig, damit jeder von euch etwas lernen kann und alle ermutigt werden. So, hier müssen wir schauen, weil Weissagung bedeutet zwar auch Prophezeien, ist aber nicht mit dem Amt des Propheten zu verwechseln. Weissagung ist auch nicht alleine, sondern dient immer auch zum Aufbau der Gemeinde. Ich kann mich ja nicht selbst prophetisch ermutigen. Das brauche ich keine Prophetie für. Gott wird dann zu mir reden, wenn er mich ermutigt. Aber wenn wir weissagen, und hier schreibt Paulus, wenn ihr euch alle gegenseitig weissagt, damit jeder oder damit alle lernen und damit alle ermutigt werden, dann zeigt es mir, dass Gott eine immense Voraussetzung für Gemeinde schaffen möchte. Eine Gemeinschaft, eine richtige tiefe Gemeinschaft möchte er schaffen. Und das zeigt sich darin, wenn wir uns gegenseitig ständig prophetisch ermutigen sollen. Und nicht nur prophetisch, vielleicht auch hast du einen Tipp oder eine Weisheit irgendwie, wo du jemandem etwas sagen kannst, hey, mach das vielleicht so oder anders oder hey, ich helfe dir hier und dort. Doch wie findet Weissagung oder Prophetie hier eigentlich in der Gemeinde statt? Und wie würden wir das auf Nichtchristen beziehen, wenn ein Nichtchrist hier sitzen würde? Was würde die prophetische Rede mit ihm tun? Würde sie ihn abschrecken? Wie beim Sprachengebet? Oder würde sie vielmehr ihn überführen und ihn zur Buße führen, ihn zur Erkenntnis führen, dass er Gott in seinem Leben braucht? Und genau dafür hat Gott auch Weissagung geschaffen. Er möchte, und das sind nur ein paar Gaben, die wir uns heute Morgen anschauen, er möchte, dass wir uns einander weissagen und ermutigen. Jetzt nun zum vierten und letzten Punkt von heute Morgen, der vom Frieden Gottes in der Gemeinde handelt. Wie Selbstbeherrschung in der Gemeinde zum Segen für alle wird. Ich möchte Vers 32 lesen. Und die vielfältigen Wirkungsweisen der prophetischen Geister sind den Propheten stets untertan. So Gott möchte, dass wir unsere Gaben, die Gott uns schenkt, eben kontrollieren. Wenn sie uns untertan sind, bedeutet das, dass wir über sie herrschen. Nicht, dass wir die Besitzer sind dieser Gaben, denn Gott hat sie einfach nur uns gegeben für eine gewisse Zeit. Er wird sie eines Tages nehmen. Aber es heißt hier zum Beispiel von jemandem, der sagt, zu wenig Kontrolle enttäuscht und zu viel Kontrolle entmündigt. Und da steckt wirklich ein Kern Wahrheit drin, denn wenn wir zu wenig Kontrolle über die Gaben des Geistes haben, dann kann es eben zu Ausartungen kommen. Wir können ausschweifen, weg vom Thema und enttäuschen damit eigentlich auch unseren Mitmenschen. Weil er denkt, boah, ist diese Person jetzt verrückt neben mir? Wieso flippt die denn so aus, wenn sie eine Prophetie bekommt oder wenn sie in Sprachen betet? Kann man das nicht ohne zu zappeln und zu rollen, umzufallen und so weiter? Das meint hier Paulus. Und zu viel Kontrolle soll auch nicht gut sein. Da sitzen wir still und ruhig, wie ein Stück Stein auf unserem Sitz und lassen keine Emotionen an uns heran. Und damit entbündigen wir Gott, Gottes Reden, weil wir uns schließen dadurch. So was brauchen wir? Wir brauchen beides, wir brauchen einen Kompromiss. Kontrolle ist nicht statisch, sondern Kontrolle ist dynamisch. Das heißt, wir dürfen abwägen, wir dürfen schauen, was ist jetzt relevant, was ist wichtig, was ist nützlich für die Gemeinde. Deswegen ist sie dynamisch, deswegen ist sie lebendig. Wir brauchen umgangssprachlich gesagt sowas wie ein Zwischending, ne? Okay, wie Gottes Frieden und Ordnung in der Gemeinde zum Segen für alle wird. Das ist die letzte Losung, die letzte Lesung für heute Morgen. Vers 33a. Denn Gott ist schließlich nicht ein Gott der Unordnung, liebe Gemeinde, sondern der Ordnung und des Friedens. Gott möchte, dass wir einen geordneten Gottesdienst haben. Gott möchte, dass alles nach seinem Vorbild ist. Und wie ist Gott? Ich möchte mal die Stelle lesen. Denn Gott ist schließlich nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung und des Friedens. Das heißt, Frieden macht Gott aus. Und wenn wir einen Gottesdienst haben, der nicht friedlich abläuft und auch nicht von den Beziehungen her friedlich sind, kann sich ja Gott nicht wohlfühlen. Das ist eine logische Schlussfolgerung. So alles, was Gott möchte eigentlich von uns als Gemeinde, ist, dass wir im Frieden mit ihm und untereinander leben. Lasst uns auch alle dazu beitragen, dass unsere Gaben, die wir bekommen haben, kein Anstoß für unseren Nebenmann sind. Nicht, dass die Gabe ein Anstoß sein soll, das wird sie nicht sein, vielleicht für den einen oder anderen, aber es ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir wissen, wie wir sie einsetzen und in welcher Form und wie das einfach geschehen soll. Das ist Gott wichtig. So möchten wir uns auch eigentlich als Friedensstifter auch einfach zeigen in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Und die Gemeinde Jesus braucht eine Sache zum Beispiel ganz wenig. Und zwar sind das nur christliche Mitläufer, die aber keine echte Teilhabe an Gottes Familie haben. Und ich glaube, wenn Gott ein Gott des Friedens ist, dann sind alle, die in seiner Familie sind, auch friedlich. Dann suchen sie auch Ruhe, dann suchen sie auch Frieden untereinander und mit Gott selbst. So, ich möchte uns herausfordern heute Morgen. Sei kein Mitläufer nur, der die Gemeinde besucht und auf Freizeiten mitgeht. Gestalte aktiv mit. Du Du bist Teil der Gemeinde und Gott möchte durch dich die ganze Gemeinde ermutigen. Und das jedes Mal. Egal wie alt, egal wie jung, egal wie groß und egal wie klein. Was trägst du für die Ordnung oder für den Frieden in der Gemeinde bei? Ich möchte langsam zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen, was wir uns heute Morgen vor Augen geführt haben. Zum einen, lasst uns bei jedem Treffen alles zur Ermutigung dienen, indem wir unsere Lieder für Gott singen und auch das einzig echte Evangelium nicht verwässern. Mach deine Beziehung zu Gott zur Grundlage deines Lebens. Was kannst du beitragen? Hast du die Gabe, Dichter zu schreiben oder hast du die Gabe vielleicht, Lieder zu schreiben? Hast du die Gabe, andere zu unterrichten, zu lehren im Wort Gottes? Frage Gott, wo er dich einsetzen möchte. Dann haben wir uns aber auch über Sprachengebet und Prophetie etwas erkundigt. Und auch darum geht es, dass wir uns nach der Gabe der Deutung der Sprachen ausstrecken. Gott, lehre uns, wie sollen wir die Gaben des Geistes deuten? Gib uns die Gaben, gib uns mehr. Dann haben wir uns auch um Offenbarung und Weissagung bemüht. Und wenn du vielleicht noch keine Offenbarung bekommen hast, es gibt so einen Vers, der mich in meinem ganzen Leben eigentlich als Christ immer wieder neu danach justiert, nach mehr Ausschau zu halten bei Gott. Und das ist das, was Jesus selbst sagt. Wer sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, der wird aufgetan. Dem wird aufgetan. Und so ist es auch mit der Offenbarung als Gabe. So ist es mit jeder anderen Gabe auch. Wenn wir Gott bitten, beschenkt uns Gott. Gott möchte gebeten werden, wie wir es im Lobpreis hatten. Und jeder kann prophetisch dienen. Jeder kann etwas sagen jemandem, wo du vielleicht noch gar nicht mal merkst, ob das prophetisch ist oder nicht, aber der andere merkt, wow, das kannst du gar nicht gewusst haben. Wie kann das denn sein? Und das hat mich jetzt richtig ermutigt. Und dann merken wir, wow, Gott hat wirklich Großes vor. Wir merken, dass der Geist Gottes dann wirklich die Autorität über den Gottesdienst haben möchte. Wirklich den ersten Platz im Rang ganz oben haben will, warum wir uns treffen. Aber auch die Kontrolle und einfach die Selbstbeherrschung und zu schauen, dass alles zum Frieden beiträgt, ist auch Paulus und auch Gott wichtig. Darüber hinaus sollten wir ein gesundes Maß an Kontrolle haben und so die Gaben leben, dass sich keiner dran ärgert. Ich hatte mal auch den Fall in meiner Heimatgemeinde. Ich war nicht selbst dran beteiligt, aber ich habe es mitbekommen. Da war ein Freund von mir und der war im Gebet, im Lobpreis und er ist so richtig rumgelaufen und hat wirklich gebetet und er war wirklich in der Beziehung mit Gott gut unterwegs. Und eine Frau schaute so ganz vorsichtig und kritisch und nach dem Gottesdienst ging sie auf ihn zu und sagte ihm, sag mal, bist du besessen? Was ist los mit dir? Hast du irgendwie Probleme? Warum musst du denn so viel rumzappeln, ne? Und es tut mir leid für die Frau, weil sie hat einfach meinem Freund keine Freiheit gelassen, wie sie soll. Man könnte es aber auch so interpretieren, er hätte nicht rumlaufen müssen, weil es vielleicht sonst Ärger machen würde. Aber das wusste er ja nicht, ne? Und außerdem dürfen wir nicht jede Stelle so auslegen, wie wir möchten. Wir können nicht zu allem sagen, du ärgerst mich, mach das nicht so. Nur weil ich damit ein Problem habe. Es gibt Dinge, die man besprechen kann, wo man merkt, okay, hier sollten wir wirklich das auf diese Weise tun. Aber es gibt auch Dinge, wo wir nicht jeder Meinung folgen sollen, sonst kommen wir ja ins Nevada. Wir sollen weise sein untereinander und mit Liebe einander begegnen. Das wird uns helfen, das wird uns alle ermutigen. Wenn wir stur sind, werden wir immer gegen die Wand schlagen. Aber wenn wir uns öffnen, da kann auch Gott durch uns hinein und wirken und reden. So lasst uns von der Erkenntnis und Erfahrung zur Tat schreiten und mal zusammen aufstehen heute Morgen. Wenn es jemanden gibt, der wirklich sagt, ich habe es so auf dem Herzen, eine bestimmte Gabe von Gott zu empfangen und ich bete darum und es ist noch nicht passiert vielleicht oder es hat vielleicht angefangen, aber du würdest dir mehr wünschen, dann möchte ich einfach auch den Raum geben zum Gebet. Auch wo das Älteste-Team nach vorne kommt und dann einfach für euch da sein möchte und einfach euch im Gebet segnen möchte. Gott ist da und er möchte uns ermutigen. So streck dich aus nach den Gaben des Geistes. Ich möchte mal zum Abschluss beten. Himmlischer Gott, ich danke dir für deine gute und gute Gnade, die du uns gibst. Ich danke dir, Gott, dass wir alles haben, was wir brauchen, weil du uns deinen Geist geschenkt hast. Ich danke dir, Gott, dass wir von allem Genüge haben und dass wir nie im Mangel leiden müssen, Herr. Schon im Alten Testament hast du dein Volk versorgt mit Manna, jeden Tag neu. Hast du das Brot regnen lassen auf die Erde. Herr, und so willst du es auch in unsere Gemeinde hier im Gospelhaus richtig regnen lassen, Herr. Oh, mit deinen Gaben des Geistes, dass du uns anfachst, dass du uns entzündest mit deiner Flamme, Herr. Herr, dass wir brennen für dich und dass wir uns danach ausstrecken, die Gaben deines Heiligen Geistes, deines guten Geistes, Vater, in unserem Leben zu praktizieren. Herr, damit alle erbaut werden, damit wir uns alle gegenseitig ermutigen und damit du, Herr, wirklich Gott sein kannst in unserer Gemeinde und in unserem Alltag. Halleluja. So, wenn jemand wirklich gebeten möchte, er darf nach vorne kommen. Wenn jemand sagt, ich möchte weiter in den Gaben des Geistes mich trainieren und ich brauche vielleicht Unterstützung oder irgendwie zweifle ich gerade dran, ob das noch überhaupt gut ist. Ist mein Sprachengebet denn noch das richtige Sprachengebet? Sind meine Prophetien richtig? Ich habe vielleicht meine Andeutung von der Offenbarung bekommen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn du Klarheit brauchst, so darfst du nach vorne kommen. Wir möchten zusammen dich segnen.